Meine lieben Damen und Herren, meine Freunde hier in St. Gallen. Nicht vergeht es mit dem Mittwoch. Also mir wurde das gleiche Thema vorgeschlagen wie vier anderen. Das heißt drei anderen, ich bin der vierte. Nämlich Wege zu Gott. Nun, ich möchte Ihnen eine Betrachtung halten. Und in dieser Betrachtung möchten wir zum Zentralen unseres Seins, nämlich zur Menschwerdung Gottes vorstellen. Also dabei möchte ich unter Ausklammerung aller anderen Themenkreise auf einen einzigen Gedanken mich beschränken: Christus ist der Vollender. In ihm erreicht unsere Wirklichkeit ihren Höhepunkt und ihre Eigentlichkeit. Es geht in dieser Betrachtung nicht um Erschließung gedanklichen Neulands, noch weniger um einen kurzgefassten Traktat der Christologie. Wir möchten eher versuchen, einen lebendigen und lebendig machenden Umgang mit dem Geheimnis zu pflegen. Vollendet wird unsere Wirklichkeit durch unseren Herrn Christus. Diese Wirklichkeit besteht aus der Welt und aus dem Menschen. In dieser Betrachtung wird sich herausstellen, dass und wie unser Herr Christus, der Vollender der Welt, betrachten werden muss. Christus ist der Mittelpunkt des Alls. Nun, ich tue Ihnen nicht versprechen, dass diese Vortrag leicht ist. Sie brauchen das auch. Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herab. So gibt unser Credo Antwort auf die alte Frage: Warum ist Gott Mensch geworden? Cur Deus Homo. Es wird hier ein zweifacher Grund angeführt. Für uns Menschen, propter nos hominis, damit der Mensch wirklich er selbst sein kann. Und dann um unseres Heiles gibt, propter nostram salute, damit er uns vor die Schuld, Schuld irgendwie erlöst. Und das sind die zwei heilsgeschichtlichen Grundfunktionen Christi. Unter ihnen gibt es aber eine Rangordnung. Diese wird in unserem Credo auch unverkürzt zum Ausdruck gebracht. Gott ist grundsätzlich deshalb Mensch geworden, damit er unsere menschliche Wirklichkeit zur Vollendung bringt. Christus ist der Vollender des menschlichen Wesens. Unabhängig davon aus, dass die Sünde in die Welt eingetreten ist, hätte er die Tat der Menschwerdung vollzogen. Da nun aber die Menschheit sich mit der Schuld belastet, das heißt in eine Ferne von Gott ausgeliefert hat, musste Christus zuerst uns mit Gott aussöhnen, unser Erlöser sein. Diese zweite, nachträgliche, heilsgeschichtliche Funktion unseres Herrn Christus hebt aber seine seit Ewigkeiten vorausgesehene und vorausgeplante Lebenstat nicht auf. Christus bleibt derjenige, der unser Menschenwesen zur Entfaltung. Diese Vollendung unseres Lebens vollzieht sich aber von nun an am
versuchen diesmal zu erkennen, die Konzentrationsrichtung, die Vollendung unserer menschlichen Wirklichkeit. Christus hebt unser Wesen
über sich hinaus. Und damit auch das All, das sich in uns Menschen verdichtet. Auch in diesem Sinne ist unser Herr Christus der erhebende Gott, Deus Elevans. Christus ist der vollendete Mensch. In ihm hat sich der zentrale Mensch verdichtet. Wie ist aber dieser zentrale Mensch? Um uns bei dieser Frage zu beantworten, müssen wir in unserer heutigen Betrachtung etwas wagen. Etwas wagen, unter das auf den ersten Blick was befremdet. Wir möchten einfach in unser eigenes Herz hineinschauen. Und so möchten wir in unserer Meditation das Geheimnis der Menschwerdung von einer Seite nachzuvollziehen suchen, die für uns menschlich erlebbar ist. Wovon wir überhaupt sprechen können, die uns nicht erschreckt und unser Denken nicht verwirrt. Als Leitfaden dieser Betrachtung nahm ich den unaufdringlichen Ausspruch aus dem ersten Korintherbrief 3,23: Alles gehört euch. Ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. In einer aufmerksamen Betrachtung über dieses für uns existenziell Nachvollziehbare möchten wir an das eigentlichste Geheimnis der Welt, an das unergründliche Mysterium der Gottbegegnung uns herantasten. Christus ist der Vollender der Welt. Erster Punkt, alles gehört euch. Menschwerdung der Welt. Eine der wichtigsten Tatsachen der heutigen Denkentwicklung ist, dass der Mensch sich immer mehr seiner Weltverbundenheit bewusst wird. Er schaut aber diese Weltwirklichkeit nicht mehr als eine statische Größe an, gleichsam als einen schon immer vorgegebenen Rahmen. Er betrachtet sie vielmehr als eine Einheit der Evolution, als eine Einheit des Werdens, welches sich als Herausbildung einer in Milchstraßen, Sonnensystemen und Planeten geordneten Welt, als Hervorbringung der primitiven und dann immer mehr komplizierten Formen des Seins, als ein sich voran und tasten zu einem immer höheren Grad des Bewusstseins hinein. Mit dieser Welt, mit einer solchen Welt, fühlt sich der Mensch verbunden. Er betrachtet sich als ein Produkt einer jahrmilliardenlangen Entwicklung, gleichsam als die Blüte und die äußerste Spitze unseres Alls. Er trägt die Welt in sich. Das All ist in seinem Wesen beheimatet. Der Ort der eigentlichsten Verbundenheit des Menschen mit dem Universum ist der Leib. In ihn und durch ihn geht die Welt hinein in das Seelische. So ist der Menschenleib der Ort der Umwandlung des Alls. In ihm vereinigt sich die Welt mit dem Geist. Das Wesen des Geistes besteht eben darin, dass er unendlich offen ist auf das Unendliche sind. Diese Umformung unter der Welt ins Untergeistige heißt einfach Mensch. Leibgewordener Geist oder geistgewordene Materie. Somit ist der Mensch das Zentrum des Alls. In ihm vereinigen sich die Weltenergien und stoßen in die Sphäre des Seelischen vor. Der Mensch ist die Einheit aller Natur, die höchste Einigung unserer Welt. Nun, 5 Minuten unterwerfe ich jetzt an diesem Stück. Halten Sie durch, nachher wird es leichter. Nach unserer christlichen Philosophie ist der Mensch ein einheitliches Wesen. Materie und Geist sind in ihm wesenhaft geeint. Der Mensch setzt sich nicht gleichsam aus zwei Dingen zusammen, aus Materie und aus Geist, sondern ist ein einziges Wesen. Aus den Zweien entsteht ein Drittes, das nichts von den beiden ist. Die menschliche Seele ist die höchste Ausfaltung des Leibes. Erst durch diese Lehre, übrigens von unser Thomas von Aquin, über die Leib-Seele-Einheit, vermögen wir den geheimen Sinn jener Weltverbundenheit des Menschen anzugeben, wovon vorhin die Sprache war. Durch diese Beziehung des Unterleibes zur Seele kann das Weltall wirklich hineingehen in eine unendliche Offenheit. Das Produkt der jahrmilliardenlangen Anstrengung der Welt, der menschliche Leib, ist wirklich Geist. Er beherbergt nicht nur Geist, sondern ist seinshaft eins mit ihm. Die Entwicklung des Weltalls bekundet eine Vorzugsrichtung für das Einheitliche. Und mit der höheren Entwicklung des Lebens wird diese Ausrichtung immer deutlicher, bis schließlich im Menschen die Welt zu ihrer Eigentlichkeit durchbricht, zu Geist wird, das heißt zugleich ihre Leiblichkeit in Geist umsetzt und sie so vollends verwirklicht. Entwicklung ist in diesem Sinne Menschengeburt. Seit den allerersten Anfängen des universalen Werdens geschieht geheimnishaft Menschwerdung der Welt. Nun, noch 2 Minuten und dann geht's weiter. Diese universale Menschwerdung muss überall wohlgemerkt überall, in jeder ihrer Phasen und nicht nur bei der Erschaffung der menschlichen Seele als echte Schöpfung aufgefasst werden. Dies geht aus dem philosophisch ehrlich durchgedachten Begriff der Evolution hervor. Evolution bedeutet doch, wenn wir gut nachdenken, dass aus einem Weniger ein Mehr wird. Und dass der Weltbestand sich seinshaft überbietet. Dies geschieht nicht nur hier und da, sondern in jedem Augenblick während des ganzen Prozesses der Entwicklung. Es wäre ein denkerisch unhaltbarer Kompromiss, wollte man sich ständig auf Eingriffe dabei gerufen. Als ob die Welt nur eine Maschine wäre, die Gott im Laufe der Zeit auf immer höhere Touren bringt. Die Welt selber evolviert sich. also nicht Gott erwollte Krieger. Sind Sie mit mir einverstanden? Mr. Gott steht außerhalb der gesamten Ursachenreihe unserer Welt. Ist nicht ein Glied der Zweitursache. Da er gänzlich über und außerhalb der Welt steht, vermag er unmittelbar auf jegliche Ursächlichkeit in der Welt einzuwirken und so unsere Welt mit neue Kräfte zuströmen zu entlassen, ohne als besondere Einzelursache in die Welt einzutreten. Gott schafft die Welt beständig, unaufhörlich, indem er ihr die Kräfte verleiht, sich selbst zu erschaffen. Denk. In dieser Perspektive wäre es, jetzt werde ich Sie ein bisschen schockieren, aber ich kann diesen Satz begründen. In dieser Perspektive wäre es völlig berechtigt zu sagen, die Welt selber bringe von sich aus den menschlichen Geist. Ohne dass die dadurch die unmittelbare Sondererschaffung jeder einzelnen Menschenseele durch Gott irgendwie in Zweifel ziehen wird. Wir sind mit Leib und Seele Kinder der Erde. Ganz. Und wir sind auch, ja gerade darin, Kinder Gottes. Ganz. Hier wäre vielleicht ein letzter Gedanke zu erwähnen, der den bisherigen Überlegungen eine heilige Schwere zufügt. Indem wir als Kinder der Erde existieren, tragen wir bereits das Leben unseres Gottes in uns. Wenn wir geheimhin sagen, Gott erschaffe die Welt aus dem Nichts, so ist das nur eine rein negative Aussage. Das Eigentliche der Schöpfung heißt dagegen, Gott erschafft uns aus nichts anderem als aus sich selbst. Nach keinem anderen Gesetz, unter keinem anderen Einfluss. Alles Erschaffene lebt als unser Gedanke und Bild Gottes. Ist die innerste Meinung seines Herzens. Wenn wir das tiefste Geheimnis unseres Erschaffenseins noch mehr ergründen möchten, müssten wir es tun, indem wir das Geheimnis aller Geheimnisse, den ewigen Vorgang der heiligen Dreifaltigkeit, verbinden. Gott ist dreifaltig. Er ist ein Vorgang. Er ist jener Vorgang, worin Gott, der Vater, sich selbst dagegenübersteht und in diesem Gegenüberstehenden, im Sohn, sich erkennt und so liebt, dass diese seine Liebe selbst jemand ist. Unser Herr Christus, der Logos, ist an jedem Punkt der Evolution mit seiner ganzen schöpferischen Wirksamkeit da, schafft sich in der Welt sein eigenes Abbild. Das Eigentliche, wenn auch nur vorläufige Ziel dieser universalen Bewegung ist der Mensch. Nach sehr langsamen Suchen und Herumfühlen findet die Evolution des Alls, die evolutive Schöpfung, immer mehr ihren eigentlichen Sinn und ihre Form. Und immer mehr, jährlich, monatlich und stündlich, immer mehr wird Geist in der Welt erschaffen. Und damit immer mehr Erkenntnis, Liebesfähigkeit, Sinnhaftigkeit und Freiheit. aber mit der Freiheit auch immer mehr bedroht. Nun, was bedeutet das für uns? Für unser Christsein in der heutigen Welt. Es bedeutet zunächst und grundsätzlich, wir leben in einer heiligen Welt. Dass wir also in unsere christliche Anbetung die ganze Welt mit einbeziehen müssen. Dass wir innerlich erfahren müssen, wie in jedem Leben, in jedem Licht, in jeder Wahrheit, wohin sie auch kommen mag, ob rechts oder von links, in jeder Wahrheit Christus selbst da ist. Eine grenzenlose Achtung für die Schöpfung, eine Aufmerksamkeit für jegliches Wesen, ein absichtsloses Gutmeinen mit der Schöpfung, selbst in ihren unscheinbarsten Vertreten, eine Offenheit für jegliche Wahrheit, woher sie auch kommen mag, wird da von uns nicht als Kompromiss, sondern als echt christliche Haltung in der Welt gefordert. Es bedeutet auch zweitens, dass wir das Menschsein als heilig erfahren müssen und uns den Menschen und gegenüber entsprechend verhalten sollten. Und dass wir also zunächst einmal uns selbst annehmen. Mit all unseren Grenzen und Verheißungen, mit unserer oft so bedrückenden Müdigkeit, mit unserem Versagen, mit den Wünschen, die unsere Grenzen unaufhörlich aufbrechen, und damit den Möglichkeiten, die wir in uns spüren, mit unseren Sehnsüchten, die unsere Horizonte sprengen. Dass wir also zunächst einmal grundsätzlich einverstanden seien, überhaupt zu sein. Und dies ist nicht leicht, ich weiß. Und dann aber einverstanden mit dem, was wir geworden sind. Dieses Heute, das uns konkret aufgetragene Dasein, ist der Standort, von dem wir aus der Welt zu Gott gelangen haben. Dies ist heute durchaus nicht einfach und auch nicht selbstverständlich. Und dann aber auch, dass ich den anderen Menschen in heiliger Ehrfurcht begegne, sie in ihrer Eigenart anerkenne, ihre Privatsphäre achten, zum Beispiel. Eine vornehme Zurückhaltung vor der ehrlich gemeinten Meinung eines anderen. Die kleinen und wehrlosen verteidigen. Niemanden richten, die Absichten zurückdrängen, Güte, Dankbarkeit, Verstehen und Selbstlosigkeit wieder. Ja, dass ich einfach menschlich tödlich sei für den anderen. Mit all dem, was dazugehört, mit dem Mitempfinden und Bedenken fremden Lebens, seiner Zustände und Stimmungen, seiner Situation und Einsamkeit. Und schließlich, drittens, und was bedeutet es, wir sollen uns mit uns selbst nicht zufrieden geben. Nicht zufrieden geben mit dem schon Erreichten. Mit unserer erreichten Situation in der Welt. Dass wir den Drang der Welt, einen Drang, unter der das All auf immer höhere Stufen des Seins trieb und der schließlich in uns Menschen vereinigte, in uns bewusst auswirken und lassen. Dass wir also von uns selbst, von unseren Errungenschaften, von unseren Überzeugungen, von unseren Systemen und ich dürfte auch sagen, auch von unserer Kirche, ja nicht einmal von unserem Begriff Gott allzu viel hat. Vor allem, dass wir Gott immer größer denken müssen und ihn nicht einsperren dürfen im Rahmen fester Formulierungen. Dass wir also nicht meinen, unseren Gott eingefangen zu haben. Ein Gott, der nicht größer ist, als wir ihn denken und erkennen, ist kein Gott. Die Evolution ereignet sich von nun an in uns. Wir sollen einer Zukunft entgegenleben. Wir dürfen mit unserem Leben nicht hinaussetzen, sondern uns von unserer Liebe hinaustragen und verlassen über jegliche Erfüllung. Müde und abgespannt und traurig, das kann ein jeder. Und man mache das im Kopf. Aber Freude zu haben in diesem Leben, und das ist schwer. Und das braucht wirklich Zug. In diese drei Grundforderungen unseres christlich verstandenen Erschaffenseins eröffnen vor uns eine neue Dimension der Menschwerdung. Zweitens, ihr gehört Christus. Menschwerdung des Menschen. Die menschliche Wirklichkeit mag verschiedenartig und auf verschiedenen Weisen ihre Vollendung erstreben. Nichts liegt mir ferner als diese Möglichkeiten der Einübung in die menschliche Eigentlichkeit auch nur andeutungsweise hier zu besprechen. Wichtig ist für uns zunächst nur, und zwar, dass der Mensch sich nicht fertig in der Welt vorsieht. Er ist gleichsam ein Vorentwurf von sich selbst. Im Menschen ist eine geheimnisvolle Spannung vorhanden zwischen dem, was er ist, und dem, was er sein möchte. Zwischen dem, was er schon verwirklicht hat, und dem, was ihn noch zu vollbringen bleibt. Um zu sein, muss der Mensch ständig neu anfangen. Und bitte, ich möchte hier niemandem einen Vorschlag machen, aber machen Sie unseren Jungen auch nicht Vorwurf, dass Sie ständig neu anfangen möchten. Sie haben ein Recht. Um zu sein, muss der Mensch ständig neu anfangen. Das Anfangen ist ein ständig wirksames Element in unserem Dasein. Dies bedeutet, dass der Mensch sich unaufhörlich neu entscheiden muss, als Mensch zu bestehen. Dies fordert von ihm eine Tapferkeit zum Menschen. Und Gefahren zu sehen und in ihnen standzuhalten. Die Situationen, auch die schwersten zu benutzen und zu wachsen, um mehr ein Mensch zu sein. All das und noch anderes mehr bedeutet, das Schöne, Lebendige und Zukunftsverheißende aus unserem eigenen Wesen mit eigener Bemühung hervortreten und lassen. Die Alten bezeichneten diese Anstrengung mit einem seltsamen Wort, nämlich mit Tugendüben. Und wer das bereits erfahren hat, wie bitter es ist, auf das eigene Leben zurückzuschauen und sich dabei sagen zu müssen, dass dieses Leben nicht so geworden ist, wie es hätte werden sollen, wenn man sich nur ein wenig angestrengt hätte, und wer weiß, wie groß das damit gemeint ist. Ich möchte hier einen Teil auslassen und nur zwei Punkte möchte noch erwähnen, das menschliche Wollen. Sehen Sie, unser Wollen ist aufgespalten zwischen der Maßlosigkeit des Anspruchs und der Begrenztheit der Verpflichtung. Der Mensch ist wesenhaft unzufrieden mit jeglicher Verwirklichung in der Welt. Etwas Geheimnishaftes lebt in ihm. Und dass seine Handlungen immer mehr vorantreibt zu anderen Zielen, zu anderen Verheißungen, mit unerbittlicher Notwendigkeit, verlangt der Mensch nach einem Mehr, nach etwas Unerreichtes. Und der Versuch, die Fülle der Sehnsucht zu verwirklichen, ist aber zum Scheitern verurteilt. Und so versucht der Mensch nun zu oft unterwegs innezuhalten, das Vorläufige als endgültig zu unternehmen. Er bleibt aber dabei, sind wir ehrlich, vielleicht uneingestanden, unglücklich und unglücklich. Deshalb denkt der ehrliche Mensch unter uns gar nicht daran, wunschlos zu sein. Selbst in seinen kleinsten Erfahrungen lebt er stets ins Uferlose hinein. Sein Wesen dämmert nach vorwärts. Hinein in ein noch nicht da. Und für das Unbekannte als das Schönere und Eroberungswürdige lockte stets den Menschen. Und es lockt auch heute. Menschliches Wesen ist nicht gewesenhaft. Im Gegenteil, unser Weg im Wesen liegt noch an der Front. Unsere eigentliche Genesis ist immer noch im Gange. Je klarer ein Mensch in das Größere hineinlegt, umso mehr ist er ein Mensch. Sein Leben ist ein nie endendes Hineinschreiten in das Unbegrenzt. Jede Erfüllung ist für ihn nur ein Beginn eines Suchens. Und so ist zum Beispiel ein Dogma nie ein Ausschluss, sondern ein Beginn von einem neuen Suchen. Und der Mensch muss den Mut haben, unzufrieden. Alles Erreichte ist doch rein dadurch, dass es erreicht ist, eine erledigte Sache für ihn. Der Geschmack am Glück, die Hoffnung auf eine noch größere Erfüllung, gehören zum eigentlichen Lebenselement von uns allen. In der Neuheit des Lebens zu wandern, wie Mr. Paulus es in seinem Römerbrief offen. Der gleiche Paulus weist aber auch darauf hin, wie unendlich schwer ist, ein solches Leben zu bestehen. Darum verzagen wir nicht. Denn mag auch unser äußerer Mensch sich aufreiben, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag neu. Unsere Existenz reibt sich auf. In der Erwartung eines Größeren. Und das Größere, seien wir ehrlich, stellt sich nie ein. Großes, herrliches, nie geahntes schon, aber darüber hinaus liegt in Ewigkeit, selbst im Himmel, ein noch größeres, nie geahnteres, erfüllenderes und herrlicheres. Ich glaube, das eigentlich Erfüllende steht immer aus. Das menschliche Leben könnte sich erst erfüllen, wenn dieses Wollen, das auf das Unendliche ausgerichtet ist und in kleiner Verwirklichung eingeschlossen ist, mit seinem eigentlichen Gegenstand konfrontiert. Also, wir verwenden das Absolute. Das Unerreichbare sich hineinbergen würde in das Fassbare und Vergeblichbare. Wenn Gott zu Menschen wird. Ja. Stimmt. Ich glaube ja. Im Sinnmittelpunkt aller Sehnsüchte, aller Träume der Menschen steht also der menschgewordene Gott. Einzig in ihm und durch ihn können wir wirklich Menschen sein. Und jetzt möchte ich als zweiten Punkt, in diesem zweiten Punkt, über die menschliche Liebe sprechen. Die Liebe besteht wohl darin, dass zwei Menschen eine Seinseinheit eingehen und dass sie seinshaft aussprechen wie. Liebe heißt Seinsaustausch. Ein Vorgang, worin zwei Wesen ganzheitlich voneinander leben. Das Sein des einen wird zur Begründung des Seins des anderen. Und umgekehrt. Und somit haben wir schon das Wesentliche unter der Liebe ausgesagt. Was in der menschlichen Liebe wirklich gemeint ist, übersteigt jegliche Vergebung. In der Liebe ereignet sich ein Vorgriff auf das Ganze des Seins. Und dieses letzte Ziel der Liebe ist wesentlich mehr als alles, was hier und da von dieser Liebe vergeblich sein kann. Die Hingabe an ein endlich Seiendes ist schon ein Übersteigen dieses Begrenzten. Sie zielt auf ein Unbedingtes, ja, auf ein Unendliches. Unser Lebensdrang trägt uns über die konkrete Gestalt hinaus, die wir unserer Liebe je geben können. Ihrem Wesen nach geht die Liebe nie zu Ende, sondern bleibt selbst in der Erfüllung als Strebung lebendig. Eine begrenzte Liebe ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Gegenstand, wenn ich das so ausdrücken darf, der Liebe, ist immer nur eine Öffnung auf ein unendlich mehr. Eine Forderung, die niemand, kein Mensch wirklich erfüllen kann. Niemand, kein Geliebter ist der ihm zuströmenden Liebe gewachsen. Die Liebe besteht demnach in einem täglich neuen Ringen gegen die Macht der unmittelbaren Evidenz, nämlich du bist begrenzt, und in dem verzweifelten Versuch, diesem Begrenzten eine Unbegrenztheit zuzuschreiben. Und da wer die Liebe je erfahren hat, oder halt die Freundschaft, dass dies die eigentliche Versuchung der menschlichen Liebe. Unbedingt Setzung eines Bedingungs. Dies ist menschliche Liebe. Hier erahnen wir den tiefen Sinn des berühmten Liedes von Louis Arango, Il n'y a pas d'amour heureux. Es gibt keine glückliche Liebe. Vielleicht enden deshalb die schönsten Liebesgeschichten stets mit dem Tod. Menschliche Liebe ist menschlich unvollendbar. Es sei denn, dass das Absolute, das Unendliche, sich in einem endlichen Menschen verwirklichen wird. Der menschgewordene Gott ist demnach der eigentliche Gegenstand unserer Liebe, sei sie auch noch so klein. Er ist innerlich mitgemeint, mit angestrebt, überall, wo ernst und ehrlich geliebt ist. Der menschliche, der menschgewordene Gott ist das sanfthafte Omega jeglichen Wollens und Willens. Gott musste demnach, in die Geschichte eintauchen, weil er die Welt auf sich schaffen hat. Alles gehört euch, ihr gehört Christus. Und nun möchten wir das letzte Glied dieser dichten Aussage betrachten. Christus gehört Gott. Drittens, Christus gehört Gott, Menschwerdung und Gottes. Nachdem wir dieses unfassbare Ereignis des Seins, die Menschwerdung, für unser Erlebnis vorbereitet haben, dürfen wir den Satz aller Sätze, das Geheimnis aller Geheimnisse aussprechen: Gott ist Mensch geworden. Die Welt und die Wirklichkeit von uns Menschen wäre ohne diesen Satz nicht denkbar. Jetzt müssen wir aber uns anstrengen und begreifen, wie ungeheuerlich all das ist, wovon wir bis jetzt sprachen. Dies wollen wir nun tun, indem wir die drei Elemente dieser Aussage kurz darstellen: Gott, Gott wird und Gott wird Mensch. Der Gott. Und der Name steht für das Unfassbare, also für das schlechthin darüber hinausliegende. Und wenn der Mensch über Gott nachdenkt, sie haben das alle schon getan, kommt er unweigerlich in eine Versuchung. Er möchte gleich alle Schönheiten unter der Welt, all seine Träume und Sehnsüchte, die Ehrfurcht seiner Seele und überhaupt die Erfüllung seiner Ahnungen zusammen. Unter dieses hohe, schöne und erfüllende, das heißt, das Beste seines eigenen Wesens, möchte er für Gott haben. Also irgendwie sich selbst anbieten. Damit würde er aber alles zugrunde. Denn die Erfüllung liegt für uns Menschen im Unerreichbaren. Gott ist gerade das, was nicht aus dem Seinstoff der Welt sich zusammensetzen lässt. Nur dieses absolut andere kann unser Wesen restlos erfüllen. Und dieses hohe, schöne und erfüllende, das heißt, das Beste seines eigenen Wesens, möchte er für Gott haben. Also irgendwie sich selbst anbieten. Damit würde er aber alles zugrunde richten. Denn die Erfüllung liegt für uns Menschen im Unerreichbaren. Gott ist gerade das, was nicht aus dem Seinstoff der Welt sich zusammensetzen lässt. Nur dieses absolut andere kann unser Wesen restlos erfüllen. Vielleicht geht es gar nicht anders. Die Menschheit muss diese schrecklichste aller Erfahrungen, die Ferne von unserem Herrgott, durchleiten. Und damit sie wieder einmal ein Gefühl dafür bekommt, wie anders Gott eigentlich ist. Vor Gott versagt jegliches Sprechen, jegliches Denken und jegliches Gefühl. Gott ist der absolute Alte. Dann aber heißt es, Gott wird. Wenn wir es doch wagen, über Gott das Höchste und Reinste, alles Ausdenkbare auszusprechen, dann müssen wir unbedingt eines sagen: Gott kann nicht werden. Oder? Er ist derjenige, der über jegliche Wandlung und jegliches Vergehen unendlich erhaben ist Er ist der unbewegte Beweger, sich selbst genug, auf niemand angewiesen. Dieser Begriff von Gott ist erhaben und schön, zugleich aber grundsätzlich falsch. Wir vermögen zwar Gott nicht anders zu denken, aber Gott ist alles. Und da Gott wird im Lichte dieser Seinsoffenbarung unter Gottes, wird uns bewusst, und dass der Mensch, nachdem er sich mühsam daran gewöhnt hat, Gott als den ganz anderen, fernen und unbegreifbaren zu denken, in ihm nun zugleich den uns allen gleichen, nahen und berührbaren erfahren muss. Unser Herrgott ist so, wie er in Christus erschienen ist. Philippus, der nicht sieht, der sieht zugleich auf den Tag, der unter Gott der Offenbarung kommt und geht. Er bereitet mühsam seine eigene Ankunft vor, nachdem er zu uns kam, vergeht er von uns weg, reißt sich gleichsam von uns los, er wird zu einem kleinen Kind unter uns, lebt eine unscheinbare Existenz, er lernt einen unter Beruf, unternimmt Wanderungen, wird müde, abgespannt, vollendet sein Werk in Blutschweiß der Angst und im Streit der Einsamkeit. Übrigens, er konnte offenbar auch sehr gut kommen. Er hatte mit Jünger manchmal gekocht. Wenn schon das menschliche Denken an, übrigens Ausflüge hat er auch sehr gern, wenn schon das menschliche Denken an Gott selbst zerbricht, so bleibt der Mensch vor dem werdenden Gott fassungslos. Diese Fassungslosigkeit erhöht sich noch mehr, wenn wir das dritte Element der Aussage, Gott ist Mensch, geworden, bedenken. Gott wird Mensch. Es ist seltsam. Und der Mensch verlangt mit seinem ganzen Wesen nach der Anwesenheit des Absoluten. Wenn sich aber diese Anwesenheit richtig einstellt, vermag er sie nicht zu erfahren. In der Heiligen Schrift finden wir überall die folgende Struktur der Epiphanie, der Selbstoffenbarung unter Gottes. Die Begegnung mit Gott ist leidvoll, bedeutet einen Umsturz unserer Existenz. Wenn Gott erscheint, so steht in der Bibel überall, muss der Mensch sein Antlitz verhüllen. Fällt wie tot hin. Der Mensch versteckt sich vor Gott, wie unsere Ureltern es in einer symbolischen Haltung in dieser gemacht haben. Wohin soll aber der Mensch vor Gott flüchten? Selbst in der Unterwelt bist du noch da. Gleichsam ein Fremder schaut uns unentwegt an. Wie lange schon schaust du von mir nicht mehr weg und gönnst du mir nicht zu in den Speichel des Glücks? So klagte schon Job. Und das Volk sprach am Sinai zu Moses, sprich du mit uns, sonst sind wir des uns Todes. Doch in der Menschwerdung zerbricht Gott selbst diese Erfahrung. Er erscheint uns in einem kleinen Kind, das gar nicht bedroht, sondern hilflos in einer Krippe liegt und die Wege und Liebe der Menschen, das heißt, seiner Geschöpfe bettelt. Der Johannes von der Täufer sprach noch unmittelbar vor dem Auftreten Christi in drohender Sprache über das, über was dieser Erwartete tun wird. Und dann ist Christus erschienen. Ein Mensch voll Verständnis und Güte. Einer, der die Sünder und die Schwachen, gerade die in Schutz. Nicht nur vor den anderen Menschen, sondern auch vor seinem Vater. In Christus ist die Güte und die Menschenfreundlichkeit in keiner Form aufgeleuchtet. Er steht unter uns Menschen, so wie wir. So sehr, dass ihn Paulus zutiefst erschüttert von ihm sagen kann, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht verhalten. Von nun an dürfen wir und können wir nichts Menschliches ausdenken, das nicht auf Gott selbst angepasst wird. In Christus mildert er sich in Gottes Macht zur Anmut und zur Liebe. Und so ist der Gott, dem wir begegnen sollen. Unendlich fern, aber auch unendlich nah. Unfassbar anders und uns allen ähnlich. Gott und Mensch, Gott nicht. Er vereinigt in sich alle Schönheiten der Erde, allen Drang unserer Welt und alle Sehnsucht unseres Herzens. Und er führt all das hinaus über jegliche irdische Vollendbarkeit. Er ist das Lebendige des Lebens, das Lichthafte des Lichtes, der Glanz aller Schöpfung. In Christus wurde das Ziel und das Ende der ganzen Schöpfungsbewegung in einem kurzen Licht, wie im Vorübergang sichtbar. Das Ende ist bereits in die Welt da hineingekommen, hat unwiderruflich angefangen. Wie ein Lichtblitz zog er durch unsere Welt hindurch, glühte kurz auf und ging wieder in die Unbekanntheit einer absoluten Zukunft hinein. Gleichsam nur für einen Augenblick war die Vollendung unter uns erschienen, nur um sogleich zu verschwinden. Damit hat er, unser Herr Christus, der Gottmensch, eine heilige Dynamik in unsere Welt, in unsere heutige Welt eingestiegen, einen Aufbruch möglich gemacht. Eine neue Schöpfung ist von nun an im Entstehen. Die endgültige Welt, der Himmel, von nun an ereignet sich in der Welt geheimnishaft nur eines, Christus Geburt. Das ist für uns heute der eigentliche Sinn der Gottbegegnung. Die Hirten stehen nicht mehr lauschend auf dem Feld, das Kind Jesus liegt nicht mehr in der Krippe. Dies ist ein für allemal vorbei. Aber eines bleibt, die Geburt Christi in uns, in den Menschen. Eine der tiefsten Einsichten der paulinischen Theologie ist, dass Christus zwar zu uns gekommen ist, einerseits, aber andererseits bis zum Ende der Welt stets noch im Anfang. Durch die ganze Geschichte hindurch vollzieht sich Christus Geburt. Wir schreiben unser Evangelium, unsere frohe Botschaft für die anderen Menschen. Vielleicht nicht mit Tinte und Papier, aber mit unserem eigenen Leben. Am Ende der Zeit steht dann das Pleroma Christi, der volle Christus. Christus selbst wächst durch uns. Wir bauen seinen Leib auf. Und dies ist auch der Sinn der Sakramente und unseres Lebens. Von daher wird ersichtlich, was das Wesen des Christentums ausmacht. Die Christen, wenn ich sage Christen, dann meine ich die soziologisch sich und auch die anderen, die nicht davon wissen, dass sie Christen sind. Die Christen, die soziologisch sichtbaren und die Anonymen, wurden zur eigentlichen und endgültigen Spitze der Welt erhoben. Durch ihren Leben, bringen Sie Christus in die Welt hinein. Bauen Christus selbst auf. Wenn dann das Maß Christi voll ist, wenn alle Menschen, die seine Seinsfülle, sein Pleroma ausmachen sollen, in Christus aufgegangen sind, dann ist der universale Christus geboren. Dann ist der Himmel da. Und dann hat sich die erste Schöpfung vollendet, dann wird die durch alle Zeiten hindurch lautlos angewachsene Gegenwart Christi sich offenbaren und die ganze Welt durchdringen. Dann beginnt erst das wirkliche Leben. Incipit vita nova. Dann wird alles in Christi sein hineingehoben und mit ihm bis zum Rand erfüllt. Dann wird Christus seine voll erwachsene Wirklichkeit in die Dimensionen der Menschheit und des Universums mit der Umarmung des Vaters hingeben. Das außerordentliche Abenteuer unserer Welt wird vollendet sein. In einem Himmel und in einer neuen Welt. Dies ist die Geschichte unserer Welt. In unserer Gottes ewig eine Tat. Die Anfang und Vollendung in einem wurde eine Spanne für die Selbstentwicklung der Schöpfung gleichsam eingestellt, in der die Welt durch ein Jahrmilliarden langes Werden zum Menschenbild, Menschwerdung der Welt, durch den Menschen ihre Vollendung im menschgewordenen Gott findet, Menschwerdung des Menschen, und schließlich in einem langsamen und stillen Prozess durch den Aufbau des Leibes Christi sich in ein völlig gottdurchsichtiges Universum umzuwandeln, in einen göttlichen Bereich, in ein Milieu dieser Himmel. Was besagt das für uns Ägypten? Es besagt, glaube ich, dass der Mensch über seine Schranken hinausleben muss. Dies unbegreifliche, unwahrscheinliche und unergründliche hinein. Nicht wahr, dass er eine von Gott gewollte Unzufriedenheit in sich trägt, ja tragen muss. Nicht wahr, dass er die Kleinheit seines Wesens und seiner Anschauungen stets überwinden muss. Gott hat ihn so erschaffen, dass er unruhig sein darf und sein soll, solange er das Unendliche nicht gefunden. Also muss der Mensch sich hineinbegeben in eine dynamische Unendlichkeit, in eine nie endende Überholung. Und dies wäre seine Begegnung mit Gott. Alles, was in uns vorwärts und hinauf strebt, hat unseren Herrn Christus unweigerlich zu tun. Ob der Mensch darum nun weiß oder nicht. Christus ist das seinshafte Omega unserer gesamten Wirklichkeit. Für den Menschen, für dieses gebrechliche Wesen, ist nichts groß genug. Mensch zu sein, ist etwas Atemberaubendes. Gott lockt uns voran. Aus unserem Kleinsein, aus unserer Gewöhnung hinaus. Wenn wir uns zufrieden geben mit dem schon Erreichten, sind wir keine Menschen, sind nicht so, wie Gott uns entworfen hat. Und dieses Sein aufgebrochen sein auf das Absolute hin, muss der Mensch sehr oft und sogar wesentlich in ganz einfacher Brüderlichkeit leben, in schlichtem und demütigem Dienst an Bruder und der Schwester in Arbeit. Was ihr einen dem Kleinsten getan habt, habt ihr mir getan. Wir haben in diesem Vortrag als Begegnung mit Gott, als Wege zu Gott, einen Entwurf eines radikal christozentrischen Denkens gegeben. diese, unser Gedanke sind wohl nicht neu. Eine ganze unserer Generation christozentrischer Denker ist heute in Entstehung. Dies ist vielleicht das hoffnungsvolle Zeichen des neuen denkerischen Aufbruchs innerhalb des Christentums. Die in der Person Christi steht wieder im Mittelpunkt des christlichen Denkens. Nicht so sehr der Systeme und der Schulmeinungen. Aber dadurch kommt eine neue Lebendigkeit in das christliche Denken hinein. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.